Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute uns am Anfang nicht so ernst genommen haben oder immer mit so einem Lächeln so auf uns geguckt haben, wie so eine Clown-Hip-Hop-Crew. So, aber den Titel finde ich eigentlich auch ganz gut so, also in Frankfurt, weil den gibt's nicht. Und den haben wir überhaupt auf die Karte vielleicht erst gesetzt, dass es okay ist, so einen Titel in Frankfurt im Feld Hip-Hop zu haben.
Tony Dancehall, Keta Maffei, Bambus Björn, Baby G, DJ Skibbalot, Kool Kiv, DJ Mallorca, DJ Laserhaze, Laglow, Young Tuch. Puh, sie alle und noch viele weitere sind die Rewe City Crime Boys. Die Formation erwächst aus einer seit 13 Jahren aktiven Graffiti-Crew und manifestiert sich in Werken wie der Dokumentation Beste Wahl 2018. Mit dem Projekt Rewe Mobil organisieren sie Partys und Konzerte an Orten wie dem Orange Spiel, dem Silbergold oder der HFG-Kapelle. Für Podcast Brudi Nummer 12 habe ich mir mit Tony Dancehall einen Rapper der Bande geschnappt und über seine Herangehensweise an das 2019er Tape Tony und das Ganglife zwischen Kunst und Kopfkrieg unterhalten. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 12. Ich freue mich sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Yannick aka Tony D aka Tony Dancehall von den Rewe City Crime Boys. Wie geht es dir, mein Lieber?
Klatsch! Korrekt, Bruder.
Ja, freut mich.
Sehr gut, Mann.
Ja.
Danke, und dir?
Ich kann nicht klagen, ich bin ein bisschen müde. Aber sonst geht's mir gut. Ja, Mann. Wie ist deine Betriebstemperatur, dein aktueller Modus?
Topform.
Topform?
Ja.
Beste.
Absolute Topform.
Sehr, sehr schön. Ja, bist du so lieb und gibst mir mal deine Einschätzung. Inwieweit siehst du dich oder die Rewe City Crime Boys als eine Schlüsselfigur oder Schlüsselfiguren in der Frankfurter Hip-Hop-Szene? Ich stelle nämlich diese steile These auf im Intro meines Podcasts, dass ich mir nur solche Konsorten einlade und...
Nur Schlüsselfiguren, genau, meinst du?
Nur Schlüsselfiguren.
Okay. Und inwieweit wir uns als solche sehen, ist jetzt die Frage.
Inwieweit du dich als solcher siehst oder die Rewe City Crime Boys?
Ja, also wir sind halt alle in Frankfurt aufgewachsen und was soll ich dazu sagen? Wir sind halt Teil dieser Szene auf jeden Fall. Also wir kennen die von innen nach außen und ich weiß nicht, ob wir jetzt Schlüsselfiguren in dieser Szene sind. So. Aber es ist schön auf jeden Fall, dass du das sagst.
Also ihr habt auf jeden Fall eine große... Also ich habe das Gefühl, ihr seid überall verstreut und verbreitet. So der Name ist bekannt, sage ich mal. Ich habe letztens meinem Vater erzählt, so ich werde dich interviewen. Und er meinte so, ah ja, der Name ist mir hängen geblieben, Rewe City Crime Boys. Und ich bin auf euch gestoßen, weil ich einfach an der Laterne einen Rewe City Crime Boys Sticker gesehen habe mit so einem Soundcloud-Link. Und ich habe den Namen gelesen und dachte mir so, Alter, wie geil ist dieser Name? Ich muss wissen, was das ist. Und dann bin ich auf Soundcloud gelandet, hab dann irgendwie B-Seite mir angehört, was auf jeden Fall mich sehr gefreut hat, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass so Mucke auch in Frankfurt gemacht wird. Und das war so mein erster Touchpoint mit den Rewe Boys. Kannst du mir ein bisschen was über die Rewe City Crime Boys erzählen? Wer sind das? Wer ist diese Formation? Was machen die?
Ja, Rewe City Crime Boys ist eigentlich eine alte Graffiti-Crew, zwar unter einem anderen Namen. Das hat so alles vor so 13 Jahren angefangen. Wir sind alle so...
Damals Aldi Süd Crime Boys?
So ähnlich, genau. Das verrate ich jetzt mal an der Stelle nicht.
Kids wegen mit ganz Graffiti-Sachen, Crew. Oder was?
Genau, wegen Graffiti-Sachen. Vor so 13 Jahren ging es alles los und ja, wir haben zusammen halt gemalt und ja, die Stadt halt schöner gemacht. Und kommen halt aus verschiedenen Stadtteilen Frankfurts, haben eigentlich alle so unser eigenes Ding erst gemacht, alle hatten so ihre eigenen Crews so. Aber wir waren halt alle zusammen auf einer Schule und ja, da hat man sich irgendwann zusammen formiert und eine eigene Crew, eine große Crew gegründet damals. Und ja, so über die Jahre Graffiti machen, ja, passieren halt viele Dinge so, viel Gutes, viel nicht so Gutes. Man verstreut sich, wir sind älter geworden, so, wir haben unsere Jobs, unser Studium, unser Leben zu Hause und so, unsere Beziehungen, unsere Familien und so. Und es ist halt nicht mehr so wie mit 17 früher oder mit Anfang 20 halt Nacht für Nacht rauszugehen und halt irgendwas zu malen. Und das wurde halt mit den Jahren nicht mehr so leicht, alles so zusammenzubleiben. Graffiti ist nicht so leicht irgendwie nach außen zu vertreten auch so. Man ist immer eine Sache, die so im Dunkeln im Hintergrund so passiert und oder viel im Hintergrund passiert und ja, keine Ahnung, Haftstrafen oder Polizei, Stress mit der Polizei und so Sachen sind halt Alltag und es war auf jeden Fall auch nicht immer leicht so für diese Crew, so weißt du, so. Man hält natürlich immer zusammen, so man ist eine Crew, aber ja, es hat halt seine Hürden. Und vor allem, wenn man es halt so über 10 Jahre macht und dann ist halt so vor knapp 3 Jahren so ein Moment passiert, dass wir alle zusammen in Sachsenhausen beim guten Christian F3000 aka Keta Maffei zu Hause in der Bude.
Mit dem habe ich auf Soundcloud geschrieben. Das war mein Erstkontakt an die Rewe für die Cowboys.
Ja. Ja, es war so, da ging alles los und wir haben einfach Musik recorded. Wir haben schon immer so, Musik hat uns ein bisschen begleitet. So. Manche Leute haben aufgelegt, manche haben gescratcht, haben Beats gebaut und so Sachen. Wir haben immer so ein bisschen nebenbei gefreestylt, aber nie so ernsthaft oder forciert, irgendwas Richtiges daraus zu machen. So, es lief einfach so nebenher. Und ja, dann haben wir so einfach angefangen, diese Cyphers, die wir eigentlich immer machen, aufzunehmen. So, genau. Und so ist dieses Projekt Rewe City Crime Boys entstanden. Und da wir halt alle so von Street Art kommen und so, ging es natürlich alles los mit den Stickern. Mhm. Haben die Tapes einfach auf Soundcloud gemacht und ja, so kam es alles ins Rollen.
Nice. Du hast gesagt, vor 13 Jahren wurden die in Anführungsstrichen gegründet, die Rewe City Crime Boys, ja, noch unter einem anderen Namen.
Ja.
Und fing dann quasi die Rewe City Crime Boys Phase an mit Musik machen? Oder hat sich dieser Name schon davor ergeben und wie hat er sich ergeben?
Der Name, den gab es auch in diesen Zeiten von Graffiti einfach, gab es Freunde. Es gab eine andere Crew, die Rewe Crime Boys, RCB. Und das war so ein bisschen einfach so eine Hommage, aber es war gar nicht so ernst gemeint am Anfang, so, ja, das ist jetzt so unser Gangname, unser neuer, so, weißt du, weil es war jetzt nicht so wichtig für uns, dass wir jetzt einen Namen haben, so, weil wir haben jetzt Musik gemacht und das Projekt hieß halt einfach Rewe City Crime Boys und das nächste hieß auch so und das nächste hieß auch so,
na,
weißt du, und irgendwann war so, ja, okay, wie heißen wir jetzt eigentlich? Und dann, du weißt.
Nice. Ja, ich finde den Namen krass und so, ja, nee, der scheint auch eine große Identifikationsfläche zu bieten, genauso wie es irgendwie auch eine starke Anziehungskraft bildet, weil du hast gesagt, es ist eine relativ große Gruppe, das ist sicherlich schwer, die irgendwie alle zusammenzukriegen und zu motivieren. Wie funktioniert das?
Ja, das haben wir natürlich auch schon früher trainiert, so ein bisschen, ne? Man trifft sich ja nachts und so, weißt du, man muss organisiert sein, der bringt die Dosen mit, der weiß, wo der Plan ist und so, wo es lang geht und so Sachen, weißt du, also so, man hat schon immer die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt, so jeder hat so seine Stärken, seine Bereiche und so, wo er sich halt einbringen kann. Und es ist natürlich nicht immer leicht, alle zusammenzubringen, aber Also keine Ahnung, was ich über diese Gang halt sagen kann, ist so, wenn der Baum brennt, so mäßig, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sind alle da. Und zwar am selben Abend noch. Wenn die nicht gerade irgendwie außer Landes sind, das haben die dieses Jahr, letztes Jahr, mir und uns selbst, haben wir uns das immer wieder bewiesen, dass wenn es wirklich zählt, sind alle da und wir sind ein schauer Haufen und so, wir sind alle irgendwie kaputte Jungs, so, ihr wisst, die Leute, die uns kennen, die wissen, was ich gerade meine, aber ja, wenn es zählt, so, dann sind wir füreinander da und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr daran schätze.
Nice. Wie bist du persönlich zum Graffiti gekommen?
Puh. Was eine Frage. Boah, das hat so angefangen, so, man hat so immer auf dem irgendwie war auf den Toiletten so ein krasser Treffpunkt bei uns in den 5-Minuten-Pausen.
Ah, schnell Zigaretten rauchen.
Ja, ich habe damals noch nicht geraucht, aber es war tatsächlich einfach so ein nicer Ort in der Schule damals, wo man sich getroffen hat. So, weißt du, so ein bisschen.
Lehrer sind nicht reingekommen.
Nein, wo so ein bisschen Gossip abging und so, weißt du. Also manchmal schon, aber ja, es war so ein Place to be auf jeden Fall. Da waren halt auch schon die ganzen Tagger und so, weißt du. Und die haben halt alle immer so Sachen getaggt. Ich bin zu der Zeit viel beim Fußball gewesen und die Leute dort verbreiten auch den Namen SGE oder UF97 so bis heute, keine Ahnung. So, da habe ich das auch immer schon so mitgekriegt, so Kontakt dazu gehabt und irgendwann habe ich, glaube ich, wirklich in so einer Toilette-Situation dann mal so einen Marker einfach genommen und habe auch so ACAB oder so an die Wand gezogen. Damit ging das los und ich fand es einfach krass. Also ich weiß noch so, für mich war das Krasseste auf jeden Fall halt so diese Schrift einfach und so, diese Ästhetik davon hat mich einfach übelst angezogen. So, ich wollte das können. So, weißt du, man probiert das dann ja auch mal aus und ja, guckt so, ja, wie kann ich das auch? Und man kann das natürlich nicht. Und dann fragt man sich, wie geht das? Und ja, ich bin einfach am Ball geblieben.
Nice. Ich habe in der Schule gezeichnet, so, da war es halt irgendwie langweilig, so, und Blödsinn machen wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte mich auch irgendwie beschäftigen. Dann hatte ich so entweder Dragon Ball auf dem Schoß so aufgeklappt und dann habe ich so die Son Gokus nachgezeichnet, oder ich habe halt gesketcht, so ganz, ganz viel gesketcht. Ich habe zu Hause noch halt so einen fetten Ordner mit irgendwelchen Sketches drinne und ich bin einmal oder zweimal draußen rumgerannt mit einer Dose und es war auf jeden Fall ultra wack, weil nur weil man es auf dem Blatt kann, heißt es nicht, dass man das dann auch mit der Dose irgendwie gescheit an die Wand bekommt. Und dann wurde ich mit meinem Kumpel tatsächlich auch erwischt. So, da war so ein Dude an der U-Bahn, der hat uns irgendwie gespottet und dann ist der runtergekommen und hat so die Maglite nach meinem Kumpel geschmissen und den am Bein getroffen. Ich bin so vor Schreck aufgesprungen, hab dem so die Dose gegen den Kopf geschmissen und dann sind wir so abgepaced. Und das war einfach, also wir haben uns dann gebunkert in so einer Kleingartenanlage, oben auf den Dächern drauf und so, mein Gott, Polizeiwagen fahren rum. Ich weiß nicht, ob es so war oder ob wir es uns eingebildet haben. Genau dasselbe mit Hunden. Oh, da sind Hunde, blablabla. Richtig, also das war auf jeden Fall meine Graffiti-Karriere an einem ganz frühen Zeitpunkt einfach vernichtet. Und Fahrräder haben wir auch verloren, weil die haben wir da im Graben liegen gehabt. Und ja, da sind wir natürlich nicht nochmal hin.
Ja, ist krass, dass du, also den ganzen Slang hast du ja auf jeden Fall drauf, die ganzen Fachbegriffe kennst du ja, offensichtlich hast du gerade bewiesen. Aber ja, das ist natürlich ein Struggle, der dazugehört, ein Hustle zum im Graffiti-Kosmos so, ja.
Was ist der Grund, dass man diesen Hustle dann trotzdem auf sich nimmt für dich?
Das, ja, man hat einfach nicht mehr aufgehört, das zu tun, das hat einfach zu viel Spaß gemacht, so. Es war einfach so halt so eine ganz neue Lebensperspektive, also ein ganz eigener, neuer Antrieb für etwas, so. Mit ganz vielen Leuten so und wir hatten damals halt so einen Ort, wo wir immer alle waren, so wie wir immer alle uns gesehen haben und gesprüht haben und zwar halt so eine ganz andere Community, ganz anderer Blick auf die Welt und auf alles, der sich damals halt so durch Graffiti so langsam ermöglicht hat, aber ich habe das so von Anfang an halt irgendwie so gespürt, so, ich weiß noch so, ich war immer eigentlich nur aufgeregt, so wenn ich an Graffiti gedacht habe, selbst wenn ich das so geskizzt habe, so weißt du, so, ich wusste irgendwie so, das wird auf jeden Fall mein Leben verändern, so das habe ich immer gespürt und ich hatte auch so ein bisschen Respekt davor am Anfang und so und wusste nicht, halt, ob das gut ist, so weißt du, so ich habe auch so gedacht, so ja, eigentlich bin ich doch jetzt auf so einem geraden Weg und jetzt komme ich so von diesem geraden Weg so mäßig ab. Was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gestimmt hat, aber es war der beste Weg, den ich jemals hätte einschlagen können. So Gott sei Dank habe ich mit Graffiti irgendwann mal angefangen.
Geil. Ja. Also ich finde es faszinierend, wie Graffiti ein Stadtbild verändern kann. Und wie präsent das tatsächlich auch sein kann. So, ich habe wenig bis nichts am Hut mit Graffiti, aber trotzdem gibt es einige Motive oder einzige Gruppen, eigene Gruppen, die ich immer wieder sehe. So, und das, ich finde das krass, wie stark sich das dann in mein Bewusstsein einprägt, obwohl ich gar nicht so krass darauf achte. Obwohl ich eigentlich die Schrift und sowas und das Ästhetische bei Graffiti gar nicht mal das Eindrucksvolle finde, sondern es ist wirklich so dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Werbungs-Marketing-Faktor, dass das halt überall sein kann.
Ja, klar, das ist natürlich das Wichtigste. Also du willst überall auch sein, du willst in jedem Stadtteil sein, irgendwann in jeder Straße, in jedem Stadtteil und irgendwann am besten wirklich an jedem Zentimeter der Stadt, ganz oben, ganz unten. So, das hört nicht auf, dann fahrend auch noch, in fahrender Version, du malst Züge und so Sachen, das ist auch nochmal ein anderes Level. Und ja.
Ich habe letztens ein Musikvideo gesehen und ich habe mich gefragt, ob schon mal so ein Boot geholt
wurde. Ja, dazu schon alles getan. Flugzeuge. Alles schon.
Nice. Bist du noch aktiv am Sprühen oder ist das jetzt erstmal am Haken und du konzentrierst dich mehr auf die Mucke?
Fokus liegt auf jeden Fall auf Musik, aber ja, nur legal, so einmal im Monat oder zweimal im Monat manchmal, so weißt, im Sommer natürlich öfters, aber nur so legal an Ratswegkreisel oder Naxushalle oder so.
Nice. Genau. Wie sieht bei dir zurzeit so eine Woche aus? Was passieren da alles für Dinge?
Ja, neben Studium und 2 bis 3 Tage arbeiten.
Was studierst du?
Die Woche, ich studiere Kunst in Offenbach, Performance, Kunst hauptsächlich als Schwerpunkt so. Und ja, Rewe City Crime Boys ist natürlich auch wie so ein Kunstprojekt so für mich zu verstehen, so, also mit demselben Spirit gehe ich daran so, weißt du, und arbeite für mich wie in einem anderen Kunstprojekt oder einer Hausarbeit halt so meine Punkte ab, um zu einem Ergebnis am Ende zu kommen.
Ah, ziemlich organisiert.
Ich weiß nicht, ob das organisiert ist. So, es gibt auch chaotische, sehr, sehr chaotische Phasen in meinem Leben und vor allem auch letztes Jahr, aber ich versuche das natürlich so zu perfektionieren, so professioneller zu werden, Sachen besser zu machen. Auch wenn das eigentlich nicht so wirkt oder weil ich Sachen eigentlich sehr spontan und intuitiv und schnell oft angehe und ja, Leute so eben gerade anschreibe und nächsten Monat passiert dann oft schon was und ist nicht so gut geplant alles, aber ja, ich bin halt auch gesegnet und habe halt irgendwie so 10 Jungs um mich rum, die halt alle ihre helfenden Hände anbieten, wenn sie können, wenn sie Kraft haben, wenn sie Zeit haben. Und ja.
Geil.
Da schafft man so einiges.
Geil. Bevor wir ein bisschen über die Mucke reden, magst du mir kurz mal erzählen, wer alles noch dabei ist bei den Rewe Boys und Girls? Wer sind da so die Peoples? Vielleicht kurz angerissen und eventuell auch in was für einer Funktion, die quasi ihr Mojo für die Gang.
Ja, angefangen hat es ja alles, wie gesagt, im Studio zu Hause bei Keta Maffei, aka Christian F3000. Der ist in Berlin seit 3 Jahren. Das war quasi auch so wie das Abschlussprojekt. So der letzte Monat, in dem er in Frankfurt gewohnt hat, haben wir diese 2 Tapes aufgenommen.
Die B-Seite?
B-Seite und das Tape davor,
okay.
Was auch Rewe City Crime Boys heißt. Ja, genau, er hat das, er hat die Beats dafür gebaut, er hat das quasi produziert auch.
Mhm.
Und ist dann nach Berlin gegangen und ist bis heute dort aktiv. Dann seit Tag 1 natürlich Bambus Björn und Baby G mit dabei, so die so mit mir so wahrscheinlich die aktivsten Rapper so seit Tag 1 waren, so. So, wir inspirieren uns viel, so weißt du, in Zeiten, wo ich schreibe, höre ich eigentlich nur Musik oder Texte von Baby G oder von Bambus, so um so bei meiner Gang zu sein und nicht so viel von außen so inspiriert zu sein, sage ich mal.
Geil.
Aber auf Musik kommen wir später nochmal ein bisschen zurück. Dann natürlich auch schon seit eh und je dabei sind Leute wie DJ Skip-A-Lot und Kool Kiff, die eher uns so in Sachen Beats, DJing, Scratchen, so diese Kunstform, sage ich mal, uns unterstützt haben, so auf Partys aufgelegt haben. Und ja, jetzt nicht so krass so wie Bambus oder Baby aus der Rap-Ecke kommen, sondern so ein bisschen mehr aus dieser Producer-DJ-Ecke eingegriffen haben. So. Dann gab es halt auch schon immer Leute so wie DJ Mallorca, DJ Laser Haze, Mighty Markson, solche Leute, die uns absolut auch musikalisch unterstützen, aber auch immer so im Hintergrund und so organisatorisch, vor allem auf Partys. Leglow muss man da noch dazu zählen, total, ja, immer da sind, auf die du immer zählen kannst. Weißt du, wenn wir vorne auf der Bühne stehen, stehen die halt hinten und gucken, dass wir nicht ganz so scheiße klingen und halten noch Licht oder bauen schon auch vorher irgendwie für uns diese Sets auf und so, dass wir überhaupt auftreten können. Und ja, Young Tuch, aka Schoolboy Tuch, nenne ich ihn auch gerne. Und Laglow sind jetzt so, die sind auch schon immer dabei. Aber die starten jetzt gerade erst so mäßig ihre Rapper-Laufbahn. Und die werden auch als nächstes ja, so auf YouTube und so erscheinen. Die wird man bald, von denen wird man bald mehr hören. Und ja, dann gibt es immer noch Leute wie 19 Oys, King Diamond, alles so Leute, die schon auf Revis City Crime Boys Songs erschienen sind. Leute wie Rio, Mighty Markson muss ich nochmal erwähnen, Paul Bau, Whitey Whitehouse, Leute, die uns schon immer so im Studio mit Beats, mit ihren Feedbacks und all diesen Sachen halt unterstützt haben, so auch an dieser Stelle auf jeden Fall Shoutout an Don't Mess With The Weather, ganze Gang und PZKs. So übertrieben wichtig halt diese Leute gewesen, auch in den letzten Jahren. So, man hat sich gegenseitig so hochgehalten und gepusht und geguckt, dass dieses Rap-Game hier zusammen so ein bisschen so jetzt mal Fahrt bekommt, so, weißt du, so einen neuen Drive. Frankfurt, so ist lange nichts passiert, irgendwie so in den letzten, in diesen 5 Jahren so irgendwie davor, so diese Aslak-Rap-Zeit, so, weißt du, die mir jetzt nicht so viel gegeben hat. Kam irgendwie so ein neuer Drive so vor so 3 Jahren mit so Leuten wie Johnny, wie PZKs, wie Don't Mess With The Weather. Einfach in der Zeit haben wir auch angefangen jetzt. Und ja, das ist halt nicht nur irgendwie auch dieser Begriff Revis City Crime Boys, so, das ist halt so wie eine Crew, aber so war das halt auch schon früher in der Graffiti-Szene. So klar, wir sind auch eine Crew, aber das ist so ein großer Teil, so diese Graffiti-Szene Frankfurt und überhaupt die ganze Graffiti-Szene der Welt, so weißt du, man ist überall connected, so weißt du, egal wo du, in welches Land man fährt und so, man kennt jemanden und so funktioniert es ja auch in dieser Szene eigentlich so und ich bin da sehr dankbar für und schätze es sehr, dass es eben so viele Leute gibt aus allen Bereichen, auch eben so Leute wie dich muss man ja auch dazu zählen, so Leute aus Frankfurt, so die immer wieder innerhalb dieser Szene halt miteinander arbeiten und ja, für mich ist eigentlich auch alles Revis City Crime Boys, so weißt du, du bist eigentlich genauso auch wie ich.
Ich fühle mich auf jeden Fall auch ein bisschen als Revis City Crime Boy. Ich hatte auch schon einmal die Ehre, ein Musikvideo drehen zu dürfen.
Ja.
Trip, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin gerade so
Das habe ich jetzt
hin und her gerissen.
Ich bin stolz, dass ich das hier jetzt festgehalten habe.
Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich muss es nochmal machen, weil es hat Spaß gemacht. Ja, Mann. Und du hast ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Du hast Veranstaltungen angesprochen, DJs. Was ich auf dem Zettel noch stehen habe, ist Revo Mobil. Das verstehe ich als so die DJ-Squad, die Partys organisiert. Ihr organisiert eigene Konzerte, weil ihr werdet nicht gebucht oder eventuell doch, ich weiß es nicht. Was macht dir in diesen ganzen unterschiedlichen Rollen am meisten Spaß? Bist du am liebsten der Rapper, am liebsten der DJ, am liebsten der Sprüher?
Ja, das ist immer
Gibt's
so
eine Tendenz?
Das ist immer so ein bisschen das wechselt sich immer so ein bisschen ab. So gerade ist auf jeden Fall macht Rappen am meisten Spaß. Ich glaube, es liegt am Winter.
Nee, ja, da hat man keinen Bock.
Da kann man gut schreiben und
sprühen.
Da hat man viel Zeit, um drinnen zu sein, einfach auch um zu schreiben und so. Musik sich anzuhören. Und ja, zum Beispiel Revo Mobil, da denke ich an Sommer.
Mhm.
Auf jeden Fall. Ja. Da hatte ich auch vor allem die letzten zwei Sommer viel Spaß mit diesem Projekt. So Revo Mobil war für mich so diese Idee, halt, dass Revo City Crime Boys so ein bisschen so eine Side-Untergruppe quasi hat, so für Musik, die jetzt nicht unbedingt so nur im Kontext Hip-Hop verstanden wird, also halt offen ist für andere Musikgenre wie brasilianische Tanzmusik, Beilefunk, wie elektronische Musik jeder Herkunft. Wir haben versucht, halt die Abende auch ein bisschen anders, offener zu gestalten, als jetzt Rave City Crime Boys Partys waren, eher immer Hip-Hop-Partys, sag ich mal so straight. Ein Hip-Hop-DJ nach dem anderen, der halt auflegt, und Revo Mobil war so der Versuch, ein bisschen offener zu sein, ein bisschen mehr Konzert, auch sehr gemischtes Programm, was man jetzt nicht unbedingt zusammen buchen würde, zusammenzuführen und so Geschichten, ja.
Okay, woher kommt dieser Wunsch, da so ein offenes Format zu haben?
Ja, um den Leuten halt auch zu zeigen, dass wir eben nicht auf Hip-Hop irgendwie hängen geblieben sind oder festgefahren sind. Also eben auch noch so diese ganzen, die anderen, wie sagt man, Fähigkeiten, Dinge, die man liebt, so weißt du. Ich habe zum Beispiel durch Revo Mobil die Möglichkeit gehabt, den Leuten brasilianische Musik näher zu bringen, wenn ich das so auf einer Rewe City Crime Boys Party einen Song gespielt habe, dann haben die Leute das gefeiert, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so der Rahmen gewesen, um den ganzen Abend so aufzulegen.
Mhm.
Und so war es mit Revo Mobil auch so eine Möglichkeit, so die Leute so da oder mich auch daran zu führen und zu gucken, wie funktioniert das, wie wird es aufgenommen und so, was funktioniert wann, und so konnte ich das dann auch mehr in die anderen Abende mit reinbauen. Mittlerweile, finde ich, hat sich das eigentlich gegenseitig, glaube ich, sehr gut ergänzt und befruchtet, und mittlerweile ist es jetzt nicht mehr vielleicht so trennbar, wie das am Anfang war, als wir mit Revo Mobil angefangen haben.
Nice.
Ja.
Brasilianische Tanzmusik, kann mir gar nicht vorstellen, wo das herkommt, wie du auf den Trichter kommst. Aber was sind denn so unterschiedliche musikalische Sozialisierungspunkte, was so deinen Musikgeschmack angeht und das, was du zurzeit gerne hörst? Baby G.
Ja, all genau. Day. Also es ist echt witzig, weil ich habe immer ein bisschen Angst, das zu sagen, aber ich höre echt halt nur Musik von uns. Es gibt halt auch so viele unreleased Musik, die auch bald irgendwann erscheinen wird, aber das ist halt so viel geiler Shit, den muss ich gerade die ganze Zeit hören. Und es inspiriert mich auch auf eine andere Art und Weise irgendwie krass. Ja. Und ja, diese brasilianische Tanzmusik kommt daher, dass schon so ein DJ Daniel Haxmann vor 2-3 Jahren entdeckt habe, der so mein Kopf geöffnet hat für dieses Universum von Musik. Und Daniel Haxmann ist ein deutscher DJ, der seit 20 Jahren irgendwie ein Brasilien lebt und Radiosendungen macht und so alte 60er, 70er Jahre Musik mit so elektronischen Updates versieht und quasi ja, das, was ich brasilianische Tanzmusik immer nenne, kreiert hat und ist damit auch schon mittlerweile sehr bekannt geworden. Vor 3 Jahren war der noch nicht ganz so bekannt und ja, ist auch immer wieder sogar hier in Frankfurt auch, kommt glaube ich sogar auch aus Frankfurt ursprünglich.
Oh shit.
Und ich war in Brasilien, bin mit vielen Brasilianern und Portugiesen aufgewachsen tatsächlich und ja, spreche das auch so ein bisschen.
Krass.
Genau, und da war es auch für mich immer so ein bisschen leichterer oder anderer Zugang zu dieser Musik, als ich dann vor allem in Brasilien war und mit vielen Leuten von dort, von der Universität und so auch Austausch dann darüber hatte.
Wie alt warst du, als du da in Brasilien warst?
Das war so vor 4, 5 Jahren.
Okay.
Genau.
Nice. Ja, Revis City Crime Boys laufen ein auf die Bühne, nicht mit einem Hip-Hop-Song, sondern mit also elektronisch ist da auch irgendwie mit dabei.
Ja, das war eine andere Geste, oder?
Ja, egal.
Also da ging es um was anderes, da ging es einfach darum, wir waren ja auf dem Blend Festival, als das passiert ist und dann haben wir uns gedacht, ja, die Leute hören jetzt irgendwie 3 Tage Hip-Hop. Ist doch geil, wenn man einen Techno-Song oder irgendwas richtig Dummes, Eurodance-Trash-mäßiges in dem Fall läuft. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar wach gemacht und das war eigentlich nur das Ziel. Und das war auch für uns wie so ein Aufwärmen.
Ein bisschen locker machen, reinkommen. Nice. Als ich in Holland gewohnt habe, habe ich irgendwie angefangen, mich so in die holländische Hip-Hop-Szene reinzudiggen. Mhm. Die macht voll Spaß. Die sind voll poppig und auch voll afroig und voll latinoig. Und ich vergesse immer diese brasilianische Tanzmusik-Genre-Begriff, wie heißt das?
Baile-Funk.
Genau, ist da auch ganz viel am Start. Und für mich ist, wenn ich über Hip-Hop rede, da ist irgendwie auch bauchmäßig Baile-Funk mit drin und da ist irgendwie auch bauchmäßig Elektro mit drin, weil dieser Genrebegriff für mich mittlerweile so breit ist, dass es eigentlich eher eine Herangehensweise beschreibt an Musik als ein bestimmter Klanggenuss. Ja. Aber nichtsdestotrotz, bei deiner neuen Platte, letztes Jahr ist sie rausgekommen. Tony heißt sie, korrekt. Mhm. Da finde ich, ist ein recht ASAP-moppiger Sound am Start. Würdest du damit d'accord gehen? Oder wie würdest du dich davon absetzen?
Ja, jetzt kriege ich bestimmt auf die Fresse für das, was ich sage. Oder so. Ich ärgere mich. Ich hab ASAP-Mob gar nicht gehört. Also ich habe auch echt gar keine Musik gehört. Ich kenne das alles gar nicht. Ich kenne die, weiß, was die machen. Ich kenne auch A$AP Rocky. Mhm. Hab von dem auch schon 2 Lieder oder so gehört, aber ich weiß halt echt gar nichts über die.
Ja.
Außer, dass die irgendwie cool sind.
Ja, ist auch so eine Bande.
Aber vielen Dank. Ich weiß, dass der Sound ziemlich Rio-mäßig ist.
Ah, ja.
Also die haben nicht bei Rio, nicht Rio de Janeiro, sondern Rio Reiser, Dario. Szenario, der relevanteste Produzent im Frankfurter Untergrund, wieso interviewst du den eigentlich nicht? Hier, wieso mich?
Weil
viel wichtiger, den zu interviewen.
Wenn du dir alle meine Podcasts anhörst, dann wird der gefühlt in jedem zweiten mindestens genannt. So. Eigentlich gibt es schon einen Dario Podcast-Brudi-Ausgabe, weil der, ja, weil so oft über ihn berichtet wird.
Ja, gut.
Er ist auf jeden Fall oben, weit, weit oben auf der Liste.
Ja, sehr gut.
Ja, Mann. Das heißt, Dario hat dir dabei geholfen, dieses musikalische Werk fertigzustellen.
Ja, Dario hat es eigentlich hauptsächlich produziert. 3 Beats sind von Whitey. Mhm. Whitey Whitehouse, der auch so bei anderen Beats mitgekocht hat. Und Paul Bau, der auch hier und da die Bassline geschwungen hat oder andere Moves gemacht hat. Und Mighty Markson ist dieses tolle Mastering am Ende und Mixing zu verdanken. Und Aber ja, eigentlich ist das Rios Sound.
Nice. Ich habe mir so ein paar Stichwörter rausgeschrieben, um so für mich inhaltlich zu begreifen, was so das Spektrum von dem Tape ist. Und da habe ich auch geschrieben: Drogen, Gang, Polizei, Nacht, On the Road, Struggle, Zweisamkeit, Sex, Verletzlichkeit, Graffiti und Exzess. Hat dich da ein Wort besonders angesprungen gerade?
On the Road irgendwie, weil ich mich gefragt habe, wo ist das, aber
es gibt einen Song.
Alle kann man irgendwie so, glaube ich, dafür verwenden. Exzess vielleicht nicht, weiß jetzt nicht, aber.
Okay. Ja, doch schon. Also, wenn ihr zum Beispiel auf dem Blend Festival auftretet, da seid ihr nicht zurückhaltend und still und leise, sondern da hat man schon das Gefühl, dass ihr da mit allem, was ihr dabei habt, in die Vollen geht. Daher Exzess.
Mhm. Ja. Ja, wir haben natürlich Energie, die wir rauslassen müssen. Und das passiert dann auf der Bühne ganz oft.
Ich finde, das ist ein super spannendes Spannungsfeld, was sich ergibt auf dem Tape. Weil halt auf der einen Seite, ich sag jetzt einfach mal plump, kriminelle Machenschaften, und auf der anderen Seite zeigst du auch eine sehr persönliche Seite, eine sehr verletzliche Seite. Es gibt einen Song, da singst du darüber, wie es ist, allein zu sein oder wie man sich fühlt, alleine zu sein. Hast du das Gefühl, oder wie glaubst du, wirst du von anderen wahrgenommen? Beziehungsweise wie werden die Rewe Boys von anderen wahrgenommen?
Ich habe keine Ahnung, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Ich kann nicht sagen, wie ich uns wahrnehme. Mhm. Also ich glaube, du hast irgendwie zwei Fragen gestellt. So. Ich gehe jetzt erstmal auf wahrgenommen ein. Mhm. Entschuldigung.
Wie nimmst
Wahrnehmung.
Du? Ja, wie nimmst du dich und die Rewes wahr?
Also keine Ahnung, wir haben halt, glaube ich, wir sind, was den Sound angeht und was Dinge angeht, so vielleicht eine der ersten gewesen, die so ein bisschen weg von diesem Trist und Grau, Frankfurt, Beton-Rap weggegangen sind. Auch wenn wir da auch irgendwie herkommen und es hier und da mal reinschwingt oder so, keine Ahnung. Aber wir haben uns auch, sind uns immer darüber bewusst, dass wir das alles nicht so ultra ernst nehmen, weil wir auch irgendwie wissen, in was für einer guten Welt wir leben, wie privilegiert wir sind, als ja, deutsche weiße Männer in Deutschland zu leben und eigentlich alles zu haben, so im Status von Studenten, oder wir haben einen Job und wir haben ein Haus und wir haben nie Struggle gehabt, so.
Ja.
Eigentlich so richtig realen, und irgendwie rappen wir trotzdem darüber. Das sagt nicht, dass das Leben manchmal nicht scheiße sein kann oder abgefuckt sein kann. Ich habe für mich, für meinen Teil in dieser Musik versucht, so wirkliche Gefühle und wirkliche Sachen, die passiert sind, so in einen Song zu kanalisieren und zu reinzupacken. Manchmal übertreibe ich, manchmal bin ich nicht ganz so ehrlich wie in anderen Songs, aber das war so meine Herangehensweise und so mache ich es auch erstmal weiterhin. So. Und generell so, also nochmal zur Wahrnehmung, so, keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute uns am Anfang nicht so ernst genommen haben oder immer mit so einem Lächeln so auf uns geguckt haben, wie so eine Clown-Hip-Hop-Crew. So, aber den Titel finde ich eigentlich auch ganz gut so, also in Frankfurt, weil den gibt's nicht. Und den haben wir überhaupt auf die Karte vielleicht erst gesetzt, dass es okay ist, so einen Titel in Frankfurt im Feld Hip-Hop zu haben. Und
es könnte eventuell auch etwas sein, was mich an eurer Mucke anspricht, dass es nicht ganz so verkopft ist.
Ja.
So, ich habe das Gefühl, dass die Musik teilweise sehr intuitiv gemacht wird.
Genau.
Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was irgendwie eine weitere Facette irgendwie hier in Frankfurt dazu dichtet.
Ja.
Glaubst du, dass ihr quasi auch als diese oder du jetzt speziell auf dein Werk bezogen, auch als jemand wahrgenommen wirst, der irgendwie diese emotionale Tiefe besitzt? Es gibt einen Song, da sagst du so, weißt du, wie es ist, wie man täglich kifft, weißt du, wie es ist, wenn man am Struggeln ist, diese ganzen Dinger. Da höre ich auf jeden Fall raus, dass du ein recht reflektierter Dude bist. Glaubst du, dass diese Facette auch wahrgenommen wird?
Ich glaube nicht so sehr. Weil, also vor allem ich die bewusst auch nicht so zugelassen habe. Immer wenn ich versuche, übelst deep jetzt zu werden und noch den krassen Vergleich mit reinzuhauen und ultra geil rappen zu wollen, dann wird's immer richtig komisch und dann klingt's immer richtig Stock im Arsch. Aber wenn ich, was ich bei diesem Album versucht habe, wirklich so schnell wie möglich aus dem Bauch heraus Reime, die eigentlich alle aus dem Freestylen, ich habe eigentlich immer die Sachen nur gefreestylt, so, das sind alles Freestyles, diese ganzen Songs, und so machen wir es auch heute noch, so, es hört nicht auf, die Technik. Und was dabei halt rauskommt, die besten Sachen natürlich aufzuschreiben und dann auch mal hier und da weiterzuentwickeln, aber halt dadurch auch versuchen, diesen intuitiven Moment zu ermöglichen, den wirklich beizubehalten, nicht zu viel verkopfen, weil immer dann mir meine eigenen Sachen nicht mehr gefallen haben und ich den manchmal nicht mehr fertig geschrieben habe oder aufgenommen habe, so, sondern immer wenn ich es mir ein bisschen leichter gemacht habe, ein bisschen mehr an so eine Pop-Struktur oder so gehalten habe, dann ist es mir eigentlich immer viel leichter gefallen, die Sachen einfach runterzuschreiben. Das hat mir persönlich viel mehr Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob dann eben durch diese ganzen, ich habe mich auch bewusst an sehr oberflächlichen Strukturen und auch oberflächlichen Aussagen öfters bedient, so. Keine Ahnung, ob das wahrgenommen wird. Ist mir in dem Sinne nicht wichtig gewesen, weil sonst hätte ich es forcierter gemacht. Ich habe mich extra eben auf diese, wie sagt man, so Pop-Struktur vielleicht sogar konzentriert am Ende, um eben für mich den leichteren Weg einfach zu gehen, das zu machen tatsächlich. So, ich bin eine faule Sau. Am Ende des Tages auch, wie sehr viele Menschen, glaube ich. Ja, und irgendwie muss ich auch schlafen gehen und so, weißt du, wie soll ich das alles schaffen? Diesen ganzen Aufgaben, die man so am Tag hat. Und dann würde ich ja nie ein Album fertig machen, wenn ich so denken würde. Also, so denke ich, so Musik ist so ein krasser Prozess, so, weißt du, vom ersten Ton des Beats bis zum Album-Release. Pff, dieser Weg so ist so lang, ist so mit so vielen Steinen und aber ebenso auch so Positivitäten und schönen Dingen so bestückt und ja, bis man da mal was released, ey. Ja, ich bin froh, dass wir es so machen auf jeden Fall. Ich hoffe, es war verständlich.
Hast du ein paar Anekdoten, eine Anekdote, positive Momente, die jetzt in Bezug auf Tony geschehen sind?
Oh, Digga, jeder Moment, wo irgendjemand so kommt, egal wer, auf einer Party oder irgendwo so auf der Straße und wo jemand sagt, ey, geiler Song oder die Zeile oder das Video oder so, das ist alles super schön, also es ist noch sehr neu. Dadurch, dass man dafür Aufmerksamkeit bekommt. So auch jeden, der irgendwie so auf Instagram schreibt oder so, das freue ich mich auch übertrieben. Wirklich drüber, so das, also die kleinen Sachen auf jeden Fall schon so.
Nice. In was für Momenten entstehen Songs wie Wiz, wo du dir eben so Fragen stellst, wie was,
also das, weißt du, wie es ist? Es geht gar nicht. Ich kann dir sagen, alle meine Songs eigentlich, die es gibt, die entstehen mit der Gang in der Cypher, mit der Gang im Raum. Auch Wiz waren auch Daniel da, Baby G, Negus war da, Dario war da, ich glaube YT war auch da oder so. Und ich hatte einfach eine super scheiß Zeit. hinter mir gehabt oder war immer noch mittendrin. Und ich hatte auf jeden Fall so ein paar Geister und Gefühle noch so in mir, die es zu bewältigen galt. Und so, keine Ahnung, ich glaube, die haben wir alle in uns, aber es ist halt so die Frage, so wie man sich halt auch so, wie man in der Lage ist, halt vor anderen halt auch eben rauszulassen, so im Raum, wenn halt 5 andere da sitzen. Ich könnte aber, glaube ich, sowas nicht allein in meinem Zimmer nachts schreiben, wo ich traurig bin, weil, keine Ahnung, da bin ich einfach so traurig, da kann ich dann keinen Stift in die Hand nehmen. Also, weißt du, dann bin ich einfach downy oder genau, aber so in dieses Gefühl reingehen, während die anderen quasi um mich rumsitzen und mich auch noch irgendwie dann erinnern, dass die Welt nicht scheiße ist, macht es auf jeden Fall leichter, so ein Wiz zu schreiben. Und auch wenn ich Wiz schreibe, bin ich auch froh, dass halt eben die Leute um mich rum sind, dass ich dann auch mal eben so auch einen Satz rein droppe extra, der so ein bisschen über cheesy oder auch wieder ein bisschen blöd assi ist oder so, damit der Song halt eben doch noch hier und da so einen kleinen Twist mal oder einen kleinen Zwinkerer an der einen oder anderen Stelle bekommt. Darüber hinaus muss ich auch sagen, ich kann einfach eh nur generell schreiben, wenn die Gang um mich rum ist, weil sonst verkopfe ich so krass und alles wird so steif und stockig, was ich sagen will. Ich fange wirklich an nachzudenken und das ist ganz dumm. Und wenn die Jungs da sind, dann ist es so viel mehr Chaos, viel mehr Rotation und ja, man muss da schnell auch dann was auf die Reihe kriegen, weil sonst kommst du gar nicht ans Mic, sonst kommst du gar nicht dran bei den ganzen hungrigen Wölfen da im Raum. Ja.
Geil. Was hast du für Bewältigungsstrategien angewandt, um aus diesen schwierigen Phasen, aus dem Struggle rauszukommen? Oder ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du rausgekommen bist. Vielleicht bist du auch noch mittendrin.
Ich glaube, ich bin immer noch mittendrin. Oder hoffentlich am Ende angekommen, endlich. Voll die Depri-Downy-Sendung heute. Hallo, hier ist Tony Dancehall mit seinem seelischen Problem. Podcast Prodi hilft ihm dabei.
Digga, in aller Couleur, das ist nicht traurig, nee, das ist einfach so Standard.
Retalk.
So hab ich auch.
Shoutout Flair.
Retalk. Shoutout Flair.
Der wichtigste Podcaster Deutschlands, Flair.
Auch Phasen, wo ich nicht auf 180 bin und irgendwie Bock habe, alles hinzuschmeißen. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
Deine Frage war, wie ich da rausgekommen bin oder rauskomme, was mir da hilft. Mhm. Ja, arbeiten auf jeden Fall. Also arbeiten in jeglicher Hinsicht für die Uni, für einen neuen Song mit der Gang Zeit verbringen. Das ist auf jeden Fall so, sind die positiven Sachen. So, man kann auch saufen gehen und irgendwie Scheiße bauen die ganze Zeit. Das ist auch ein Weg, das zu umgehen.
Ja, verdrängen oder aufschieben.
Ja, den habe ich auch mal gewählt, aber jetzt irgendwie nicht mehr gerade so viel. Und ja, Musik machen auf jeden Fall. Kann daraus helfen, produktiv sein auf jeden Fall. Ist das, was mir viel hilft, so.
Nice. Was steht dieses Jahr an? Das Jahr ist noch sehr, sehr jung. Was hast du geplant? Was ist der Modus? Betriebstemperatur? Welcher Gang ist eingelegt?
Puh. Ja, wir fahren jetzt gerade ganz langsam die Gänge hoch und soll jetzt ganz viel released werden einfach. Soll allen Leuten um die Ohren fliegen, was wir so gemacht haben.
Steht schon eine nächste Veranstaltung an?
Ja, auf dem Blend Festival sind wir. Und ja, es gibt noch ganz, 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 ganz viele Sachen, die passieren, aber du erwischst mich tatsächlich in so einer Woche, wo ich jetzt gerade irgendwie das nächste halbe Jahr mit den Jungs irgendwie festlege und plane, und deswegen kann ich jetzt gerade nicht so viel Genaues sagen, aber es wird so wie letztes Jahr weitergehen. Wir werden viele Leute einladen aus ganz Deutschland, Leute wie Kwame, Leute wie Sprite Ice und Hazy und Crispy C, mit denen wir in den letzten Jahren auch immer gut zusammengearbeitet haben, mit Golden Boy. Weiterhin mit Leuten wie Lukis, und Ari aus Heidelberg und ja, mit allen Leuten, unseren Freunden natürlich, Party machen und Konzerte machen, ganz viel Musik hoffentlich veröffentlichen, noch mehr neue Musik machen, brauchen unbedingt Beats.
Aha.
Das ist so krass, Digga, wir haben viel zu wenig Beats. Also wir haben viel zu viele Songs geschrieben, aber viel zu wenig Beats. Weil wir schreiben immer auf so YouTube-Beats, weißt du, auf so Type-Beats, Free-Beats und so.
Aha.
Weil wir haben ja keine Beats und irgendwie müssen wir ja Musik machen. Mhm. Weißt du, wir können ja nicht aufhören, Musik zu machen, nur weil wir keine Beats mehr haben. Wir machen natürlich so schön weiter die ganze Zeit. Und also alle, die das hören, schickt bitte Podcast Prodi oder registriert die Crime Boys Beats.
Was für Beats?
Schöne Beats. Egal. Schickt uns alles. Wir nehmen alles. Wir verwerten alles. Auch so Elektro-Shit, so weißt du, so wie Acro Berlin früher und so. Alles.
Killer.
Alles.
Nice.
Mhm.
Wie kann man euch noch unterstützen? Was fehlt? Wo braucht ihr Hilfe? Wonach sucht ihr?
Ja, Leute, die in jeglicher Form einfach Bock haben, mit uns was zu machen. Wirklich. Wir brauchen echt einfach nur Leute, die Bock drauf haben. So, was, in welcher Form sich jemand einbringen möchte, so ist willkommen, so weißt du. Ich kann nicht noch mehr Videos schneiden und weiterhin drehen. Ich mach das auch nicht so gut wie du. Oder andere Leute, die dafür ein bisschen mehr Mojo haben. Und
Nice.
Ja, Feedback. Wir brauchen Feedback.
Mhm.
Was wir gut machen, was wir schlecht machen. Das würde mich krass unterstützen.
Und was glaubt ihr, kann noch optimiert werden? Oder anders gefragt, was ist schon nice? Was ist schon gut?
Ja, gut ist, dass wir immer besser werden. Einfach, dass wir immer mehr an einem Strang ziehen, dass wir immer mehr versuchen, Step by Step in kleinen Schritten so uns zu professionalisieren. Das erkenne ich auf jeden Fall so stetig an, so bei mir selber, bei allen anderen auch. Und es ist krass, wie viel Mühe sich oder wie viel Zeit Leute dafür investieren, für diese Sache. Und das ist schön zu sehen auf jeden Fall, ja.
Nice. Was hast du in den letzten Jahren gelernt? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, so bam, okay.
Ja, es ist, keine Ahnung, es ist eine geile Sache, Musik zu machen. Es bringt, hat super viele tolle, schöne Sachen hervorgebracht. Bekanntschaften, Connections, bla bla, Abende, Nächte, Songs. So, ist krass, das alles zu haben, so, aber, also es ist halt krass, weil diese Gang, so, die es halt jetzt schon so lange gibt, irgendwie 13 Jahre, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses ganze Projekt Rebus City Crime Boys, was jetzt erst seit 3 Jahren von diesen 13 existiert, ist halt wie so ein zweiter Frühling irgendwie für diese Gruppe gewesen. Und neben diesen ja, unglaublichen negativen Aspekten, die so Graffiti und dieses Crime-Life und alles so mit sich bringt, so irgendwie so etwas wie Musik zu haben und all das, was das mit sich gebracht hat, so, und diese Welt kennenzulernen zum einen, aber auch als Gang weiter zu bestehen und sich auch neu erfinden zu können in Sachen Musik, Gang auftreten, nach draußen Partys machen, hin und her, ein ganz anderer Kosmos ist für uns aufgegangen. Und ja, und halt auch zu sehen, so weißt du, es ist halt wirklich so wie meine Familie. Das war so der krasseste Moment, dass ich begriffen habe, so, es gibt nicht viele Leute, so, die Freunde haben, die sie so lange haben, und ich habe halt gleich 10 davon, und wir alle haben irgendwie 10 davon. Ist so unglaublich viel wert, emotional und ja, so Gang-Gang-mäßig, weißt du, alle reden immer von Gang. So, und davon kann ich auf jeden Fall was erzählen, so, was es heißt, eine Gang im Rücken zu haben, so.
Geil. Okay. Ein paar von den Aspekten kann ich auch auf jeden Fall unterstreichen, so, weil seitdem ich den Podcast habe, ist für mich eigentlich so das Geilste, dass ich stetig an etwas arbeite, was so meins ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich investiere meine Energie in mein Projekt und sorge dafür, dass Podcast-Brudi irgendwie mehr Stellenwert bekommt. Und das ist schon mal ein geiles Gefühl, so dass man die eigene Energie in sein eigenes Projekt steckt und dann so diese ganzen kleinen Sachen, die so auf dem Weg passieren. Wenn ich mir nur meine Cover angucke, wie die sich verändert haben, und wie von so dem ersten Cover, was einfach so, also ich hätte nicht gedacht, dass sich da so ein Universum auftut, nur was das Cover angeht. So, keine Ahnung, bei den ersten dreien, da war noch nicht das Logo drauf, weil irgendwann ist mir aufgefallen, so, ey, verdammt, ich habe einen Podcast und ich habe kein Logo. Ich muss mal ein Logo haben. Das heißt, so ab dem vierten Cover sieht man unten so das Podcast-Booty-Logo. Der Hintergrund wechselt mit jeder Episode und das sind immer Fotos vom Alex. Das ist ein Frankfurter Fotograf. Das heißt, es sind wirklich Bilder von dem Himmel hier in der Umgebung und wirklich eine Stimmung, die im Optimalfall auch in diesem Monat halt so zum Beispiel in deiner Wahrnehmung war. Ganz viele kleine Sachen, die da along the way passieren, fühle ich auf jeden Fall. Und was ich auch geil finde, ist irgendwie das Zusammenführen der Fäden und das Netzwerken und Leute zu kennenzulernen, die irgendwie auch Bock auf Musik haben, Bock haben, auf was aufzubauen im weitesten Sinne. Und ja, halt nicht auf Teufel komm raus, um dick Money zu machen. Das ist zwar nice, wenn das auch passieren würde, aber das ist jetzt nicht der Hauptantrieb, sondern der Hauptantrieb ist wirklich halt einfach irgendwie geilen Scheiß zu machen und Frankfurt ein bisschen auf die Karte zu setzen. Das ist bei mir so der Anspruch. Mäßig.
Ja, wir wollen reich werden, leider.
Ihr wollt reich werden? Ihr Kapitalistenschweine.
Wir wollen Billboard-Charts. Mhm. Ich will Fashion Week. Mhm. Baby G, Hand in Hand laufen. Mhm. All das.
Okay. Habt ihr da schon so die Hits dafür in der Hinterhand oder werden die noch gekocht?
Oh, die sind da.
Die sind da?
Mhm. Leglow und YT bringen die jetzt.
Oh shit. Das heißt, 2020
gehört uns.
Dings, Trendcharts Nummer 1, Rebus City Crime Boys.
Das hab ich nicht gesagt. Aber 2020 gehört uns, das habe ich gesagt.
Nice, sehr schön. Mein Lieber, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du unbedingt der Welt mitteilen möchtest? Liebesbriefe, irgendwelche Sachen, die dir auf dem Herz liegen, die du loswerden möchtest. Weil ansonsten würde ich vorschlagen, wir umarmen uns herzlich und machen die Kiste zu.
Ich danke dir vielmals für diese Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für die Zuhörer, die bis jetzt immer noch durchgehalten haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an die Leute. Vielen Dank an die ganzen Leute, die uns seit Tag 1 in all diesen Kleinigkeiten und in den großen Sachen unterstützen. Danke an diese ganzen Leute, diese Fans. Es gibt wirklich so ein paar Verrückte, die nennen sich Fans von uns und die immer wieder zu Partys kommen und die immer wieder unsere Musik hören und sagen, wann kommt was Neues raus und
so. Merch tragen.
Ich liebe euch alle und danke. Mit euch macht es tatsächlich noch mehr Spaß.
Perfekt. Schöne abschließende Worte.
Vielen Dank.
Ich danke dir, mein Lieber. Gib mir einen Hug. Oh, danke dir.
Danke dir.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.